Snowpiercer ist eine der größten Sci-Fi-Serien bei Netflix. Doch schöpft die Serie ihr Potenzial auch aus? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alle Filme und Serien, die man in Deutschland streamen kann, ob bei Netflix, bei Amazon Prime, in den Mediatheken der großen Sender, bei Join oder ganz woanders. Wir reden heute über Snowpiercer, aber bevor ich überhaupt weiterrede, wollte ich nur darauf hinweisen, dass wenn ihr sofort zum Hauptthema voranspringen wollt, dann findet ihr die Timecodes in den Shownotes in eurer Podcast-App. Springt weiter, überspringt alles und dann seid ihr sofort beim Thema. Ich bin hier verbunden in Streamgestöber mit meinen Kollegen, dem Serienexperten, man könnte fast schon sagen Serienkiller, Max Wieseler. Hallo Max.
Hallo, liebe Grüße aus dem Tail hier.
Ich bin die Jenny Jecke und außerdem bin ich hier verbunden über ein nicht näher genanntes Tool von einem großen Konzern mit dem Streaming-Experten Hendrik Busch. Hallo Hendrik.
Hallo.
Wie geht's? Wie steht's? Alles in Butter?
Tschu-tschu. Ich bin bereit für die große Fahrt mit dem Snowpiercer durch eisige Gefilde. Ja.
Genau, wir haben uns hier voll gegessen mit Proteinriegeln und Rattensnacks, um uns einzustimmen auf diesen Podcast über Snowpiercer, die Serie, nicht den Film, bei Netflix. Aber bevor wir dazu übergehen, Max, möchtest du noch was zu Steady erzählen?
Aber liebend gerne. Wir machen das ja alles super liebend gerne für euch draußen, der Hörer. Und wenn ihr uns mögt und unterstützen möchtet, gibt es jetzt noch mehr Streamgestöber von uns. Die Andrea und ich haben nämlich auch so eine kleine Extra-Bonus-Reihe gerade aufgemacht, wo wir über queere Themen reden und wir gucken auf Filme und Serien aus einem queeren Blickwinkel. Und in der ersten Folge zum Beispiel, da knöpfen wir uns schon direkt das MCU vor, also nichts kleiner als das. Geht gerne zu Steady, unterstützt uns, damit wir das hier auch immer fröhlich weitermachen können und euch jede Woche mit Streaming-Tipps zu Serien und Filmen verfüttern können, wollte ich schon gerade sagen.
Wir verfüttern unsere Hörer.
Ihr wisst, was ich meine.
Was habt ihr denn zuletzt gestreamt? Hendrik, fang du doch mal an.
Ich habe so eine HBO-Serie aus dem Jahr 1999 angefangen. Ihr habt vielleicht schon mal von gehört. Das ist Die Sopranos. da geht es um einen Mobster mit Selbstzweifeln in der Midlife-Crisis. Eine unfassbare Bewertung bei Moviepilot, habe ich mal geguckt, 8,8. Nee, ist auf jeden Fall ein Geheimtipp. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Nein.
Endlich empfiehlt mal jemand diese Serie, ja, ne? Die hat's wirklich nötig.
Ja, also die kann man bei Sky Ticket streamen und ich bin letztens einfach mal das Programm durchgegangen. Da gedacht, ach, ich bin gerade nicht so zufrieden mit dem aktuellen Serienprogramm. Und dann dachte ich mir einfach mal, dann kann ich mir mal so einen Klassiker vornehmen und ich habe echt jetzt gerade schon echt großen Spaß daran. Es ist viel witziger, als ich gedacht habe. Doch, habe mir das viel schwerer vorgestellt alles. Ja.
Ich habe zuletzt Horror gestreamt bei Amazon Prime und zwar den Film Crawl, ein Horrorfilm von Max, wie spricht man ihn aus? Alexandre
Aja?
Aja? Aja? Okay, der ja Horror-Fans absolut ein Begriff sein sollte. Crawl ist jetzt kein super harter Horrorfilm oder so, eher so eine Mischung aus Katastrophenfilm und Alligator-Action auf engstem Raum, sag ich mal. Es geht um eine junge Frau, die inmitten eines Hurricanes ihren Vater besucht, schaut, ob er okay ist. Dann werden beide in dem Crawl-Space, also sowas wie ein sehr matschiger Keller, eingesperrt, mehr oder weniger durch die wachsenden Fluten in ihrer Umgebung und auch ein paar Alligatoren spielen eine bissige Rolle. Mehr muss man eigentlich gar nicht zu der Story sagen. Kaya Scodelario, die ich spätestens wegen Skins sehr mag, spielt die Hauptrolle und die gegen Alligatoren kämpfen zu sehen, ist schon ein absoluter Grund, den Film zu schauen. Der streamt aktuell bei Amazon Prime und es ist wirklich nicht gerade weltbewegend, aber sehr sleek einfach und effektiv gemacht. Die Effekte sind gut, die Darsteller gut und die Nutzung des Raums sehr klaustrophobisch angehaucht. Vielleicht gerade das Richtige jetzt für diese Zeit, wo wir alle zu Hause sind. Hoffentlich nicht in Hurricanes. Max, was hast du gestreamt?
Ja, passend zum frostigen Thema gerade und wenn es draußen sowieso zu heiß ist, kann man auch ein bisschen Abkühlung gebrauchen. Ich habe eine Doku geguckt bei Disney Plus, ist jetzt gerade seit dem 10. Juli gibt es die Eiskönigin 2 bei Disney Plus und da gibt es eine große Making-of-Serie dazu, die diesen sperrigen Titel hat, wo noch niemand war, das Making-of von Die Eiskönigin 2. Der schönste Doku-Titel überhaupt. Da wird halt dieser ganze Schaffensprozess von dem Film erzählt. Und auch wenn man jetzt mit dem Film erstmal gar nicht so viel anfangen kann, vielleicht lohnt sich die Doku auf jeden Fall, wenn man mal wissen möchte, wie so ein großes Mammut-Animationsprojekt überhaupt entsteht und wie anders der Schaffensprozess von einem Animationsfilm ist im Vergleich zu einem Spielfilm. Das ist wirklich sehr interessant. Weil zum Beispiel jahrelang haben sie dann das Drehbuch geschrieben, dann werden alle Sprecher eingeladen, die sprechen ihre Figuren, dann wird auch noch gar nicht animiert, dann wird eigentlich nur gezeichnet alles und dann gibt es Test-Screenings, die machen alle paar Monate, screenen die den Film vor ganz vielen anderen Regisseuren aus dem Disney-Kosmos und die setzen sich dann einen Tag zusammen und nehmen das Ganze auseinander und dann fangen sie nochmal von vorne an und das Ganze hat so einen riesen Prozess und die Animation kommt wirklich erst kurz vor knapp. Ich dachte so, dass dieser Film hat irgendwie 4 Jahre lang gedauert, den zu machen. Und davon war echt nur so das letzte Drittel alle reingepowert und alles animiert. Also es ist wirklich sehr spannend zu sehen, wie dieser Film entsteht. Jetzt auf den Film direkt bezogen ist natürlich ein bisschen schade, weil die Doku sich auch manchmal bewusst dagegen entscheidet, jetzt kritische Szenen zu zeigen, wo es wirklich Kritik geht an dem Drehbuch. Da sagen sie dann, nein, die Kamera muss raus. Das finde ich ein bisschen schade, aber dennoch ist das sehr interessant, da trotzdem diesen Einblick mal zu haben, wie so ein Animationsfilm entsteht.
Ist das vergleichbar mit diesen Star Wars Dokus, The Director and the Jedi für Star Wars 8 und die andere für Rise of Skywalker?
Ja, schon. Gab ja auch diese Mandalorian-Doku-Serie, die ja mehr eigentlich so ein Roundtable war die meiste Zeit. Und hier geht's halt, ist halt wirklich alles immer im Moment, also von Anfang an mit begleitet das Projekt. Also nicht, dass im Nachhinein jemand darüber spricht, wie toll man war, sondern halt wirklich verfolgt man halt auch Chris Buck und Jennifer Lee, die beiden Regisseure, wie sie das ganze Gefüge da zusammenhalten. Und die beiden Songschreiber, ich habe die Namen jetzt vergessen, die auch für Book of Mormon die Musik komponiert haben damals, wie die halt ihre Songs sich entwickeln und immer alle per Skype-Calls oder Zoom-Calls dann ihre Songs, ihre neuen Versionen vortragen und dann nehmen das alle auseinander und wie sich vieles entwickelt hat über die Zeit und welche Songs rausgeflogen sind. Das ist ein sehr spannender Einblick.
Und bei Disney Plus.
Genau. Sind 6 Folgen, 30 bis 40 Minuten. Also ist länger als der Film.
Na, da habt ihr, liebe Hörer, ja ein volles Programm, würde ich sagen. Erstmal schnell Sopranos durchgucken und dann die Eiskönigin-Doku und als Garnierung dann Qual. So, jetzt geht's aber auf zum Hauptthema Snowpiercer, die Netflix-Serie, beziehungsweise ist ja eigentlich kein echtes Netflix-Original, das sollte man vielleicht als Kontext nochmal sagen. Wir werden das zwar jetzt immer mit dem Zusammenhang mit Netflix erwähnen, aber eigentlich wurde die Serie ja in Auftrag gegeben von dem amerikanischen Kabelsender TNT. In Deutschland läuft's bei Netflix. Zum Kontext, wir hatten schon mal einen Seriencheck zu Snowpiercer hier bei Streamgestöber, dem Max und ich über unseren ersten Eindruck spoilerfrei von dieser Serie gesprochen haben. Das heißt, wenn ihr unsicher seid, ob ihr sie überhaupt schauen wollt, dann ist das hier nicht der Podcast für euch, weil wir gehen jetzt sehr tief auch in die Story hinein von Snowpiercer. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr noch keine Minute davon gesehen habt und spoilerfrei reingehen wollt, dann hört euch erstmal den Seriencheck an. Denn wir haben den folgenden Podcast jetzt so aufgebaut, dass wir zuerst über spoilerhaltig über die ersten 5 Folgen sprechen und dann machen wir einen Cut und reden über die zweiten 5 Folgen, also die zweite Hälfte der Serie, also beziehungsweise ihrer ersten Staffel, um dann auch wirklich spoilerlastig auf das Finale einzugehen. Ich muss sagen, bei Movieplot hat Snowpiercer, und da musste ich heute wirklich schlucken, eine wirklich fatale Bewertung für Serien, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie auch noch nicht vollständig ist, dass es auch noch nicht so viele Bewertungen gibt, aber es ist eine 5,7, oh, wow. Was was wirklich mega erschütternd ist, um das mal zurückhaltend auszudrücken. Weil normalerweise, wenn Leute so viele Stunden in eine Serie investieren, dann müssen sie das ja vor sich selbst rechtfertigen und geben mindestens eine 6 oder eine 7, selbst wenn es ihnen nicht so doll gefällt. 5,7 nicht sehr gut. Die Kommentare bei uns sind auch nicht besonders doll. Also da steht dann sowas wie von Cherubium geschrieben, Snowpiercer beginnt interessant und wird von Minute zu Minute langweiliger. Oft liest man auch was zum Vergleich zum Kinofilm von Bong Joon-ho, der ja zusammen mit dem Comics aus Frankreich die Grundlage für diese Serie bietet. Und im Vergleich zum Kinofilm wird halt oft gesagt, der Kinofilm ist besser und so weiter. Miss Jupiter hat auch in einem Kommentar das Fazit gezogen. Kann man sehen, muss man aber nicht. Ich bin bis jetzt noch nicht sehr überzeugt, aber wegen den guten Darstellern und einigen spannenden Szenen, die immer mal wieder eingebunden werden, bleibe ich am Ball. Ich muss sagen, mir ging es beim Schauen am Anfang ähnlich. Wir werden aber sicher da noch über die Details reden. Spoilerfrei, erstmal die Frage an euch beide. Was ist eure Einschätzung von der Serie? So euer Eindruck. Ihr habt das jetzt alles gesehen. Wie würdet ihr euren Eindruck von Snowpiercer spoilerfrei in einem Satz zusammenfassen? Max, vielleicht magst du anfangen.
Ein Satz mit vielen Kommas.
1001 Kommas.
Ich finde, Snowpiercer hat sehr interessante gesellschaftskritische Ansätze, ein sehr cooles Worldbuilding, wie dieser Zug gestaltet ist und die ganzen verschiedenen Klassen und Gesellschaftsschichten, die sich dort entwickelt haben. Aber im Großen und Ganzen ist es dann doch eher eine durchschnittliche, unterdurchschnittliche Sci-Fi-Serie und nicht das große erhoffte Highlight.
Ich würde auch sagen, ich liebe den Plot und hasse, nee, andersrum, komplett andersrum.
Hab mich gerade schon gewundert erst.
Ja, nee, ich liebe, oh Gott, das wird bestimmt mal außer Kontext zitiert, nein. Ich liebe den Zug und hasse den Plot. Hendrik, was sagst du?
Ich glaube, dass das Konzept den Plot und alles andere total erstickt. Also ich glaube wirklich, die Serie ist einfach wirklich zerbricht an ihren Ideen so ein bisschen und an dem Konzept des Zuges und allem, was ihr gerade auch schon gesagt habt, so ein bisschen. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja.
Wie würdest du denn das Konzept so zusammenfassen? Also, was ist das Erfolgsrezept dieser Serie, wenn sie denn einen hat?
Also, das Konzept ist ja erstmal wirklich einfach, dass da jetzt ein Zug ist, der durch eine weltweite Einöde kriecht und wirklich darin eben auch eine Weltgesellschaft versammelt, die aus irgendwie allen möglichen Menschen, die es eben auf der Welt gibt, zusammengesetzt ist. Der ist ständig in Bewegung. Und der Zug bildet in seinen Abteilen und seinen Waggons eben einen Querschnitt der Gesellschaft ab. Und das alles findet dann eben auf engstem Raum statt und führt natürlich zu Konflikten. Ja, das ist, glaube ich, so ungefähr das Konzept der Serie.
Genau, und als Hauptfiguren hat man den Train Detective Andrew Layton, der von David Dix gespielt wird, und die Stimme des Zuges Melanie Cavill, die von Jennifer Connelly gespielt wird. Für mich war aber wirklich, und ich mag insbesondere Connelly sehr, der Zug der wahre Hauptdarsteller des Films, um das mal so ein bisschen abgedroschen zusammenzufassen. Was sagt ihr denn zu dem Zug selbst? Weil der ist ja schon das, was die Serie von allen anderen unterscheidet. Es gibt viele Sci-Fi-Serien, die auch auf so Klassenkonflikte eingehen, aber nur einer hat so einen Zug. Max, was meinst du zum Zug?
Ich finde den Zug eigentlich sehr spannend, wie so die verschiedenen Klassen sich aufteilen und dort halt auch das verschiedene Interieur irgendwie sich ändert. Ist ein bisschen schade, weil es gibt wirklich so verschiedene Bereiche, die aber alle immer eine ganz andere Dimension hat, dass man nie wirklich weiß, wie groß ist dieser Zug eigentlich, wie breit, wie hoch, das sieht man leider nicht so wirklich, da verliert man auch ab und zu die Orientierung, dass man auch manchmal jetzt nicht ganz weiß, bin ich jetzt gerade in der zweiten Klasse oder bin ich in der dritten Klasse, weil die Handlung immer sehr viel hin und her springt. Aber sonst bin ich halt wirklich, also ich würde gerne in jedem von diesen Abteilen einfach mal eine Stunde stehen bleiben und mich umgucken.
Auch bei den Tailies?
Ja, das hat ja diese schöne rustikale Atmosphäre. Das ist so abgewracktes Hostel irgendwie.
Oh, was
alle haben diese Bunkbeds.
Ja. Rustikal. Es ist dann wie so ein Hostel, was man als rustikal beschreibt, aber eigentlich ist alles verschimmelt und überall genau. Ist Ungeziefer in den Betten drin. Aber es ist rustikal, ja.
Das steht im Prospekt, ja, ja.
Und zum Frühstücksbuffet gibt's Ratten und Proteinriegel.
Ja.
Hendrik, was ist für dich so der Wagen in dem ganzen Zug, in dem du am liebsten mal eine Stunde stehen würdest?
Diese Künstler-Community, das heißt Chains, glaube ich. Das ist das ist so eine Community, die sich, glaube ich, innerhalb der zweiten Klasse gebildet hat. Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Wird auch nirgendwo definiert. Ich habe da ein bisschen recherchiert dazu. Also das ist so eine Community innerhalb des Zuges, wo sich so ein paar Freigeister versammelt haben. Das erinnert mich so an diesen Stadtteil in Kopenhagen, fällt der Name gerade nicht ein.
Christiania,
genau. Wo ja auch mehr oder weniger Künstler sich versammeln und Hippies und so. Und so ein kleines, so eine kleine eigene Gesellschaft bilden. Finde ich ganz schön da.
Ich muss auch sagen, dass ich würde gerne das Sushi probieren, erstens, lieber als die Ratten. Ich muss auch sagen, dass das Worldbuilding das ist, was für mich die Serie durchweg am Leben, wenn nicht am Laufen, gehalten hat. Also dieser Zug, was jetzt zum Beispiel anders ist als bei dem Kinofilm, also ich möchte nicht zu oft den Kinofilm als Vergleich heranziehen, aber bei dem Kinofilm von Bong Joon-ho von 2013 mit Chris Evans und Octavia Spencer war, glaube ich, auch dabei und Song Kang-ho und Tilda Swinton vor allem. Ach, Tilda und ihre Haare und ihre Zähne. Bei dem Kinofilm fand ich immer die Revolution am spannendsten, dieses Vorwärtsdrängen. Mhm. Und wen treffen sie in dem nächsten Waggon? Und welche Action-Szene gibt's diesmal? Und welche Hackebeile werden eingesetzt? Und wie kreativ wird das gemacht? Und jetzt bei der Serie, interessanterweise, war das bei mir völlig anders. Ich wollte das Leben im Zug sehen und hatte gehofft, dass die Revolution lange auf sich warten lässt. Habt ihr überhaupt noch Erinnerungen an den Kinofilm? Musstet ihr beim Schauen öfter an den Kinofilm denken?
Der war bei mir tatsächlich immer sehr präsent. Ich habe den dieses Jahr wirklich nochmal, also vor ein paar Monaten irgendwann mal gesehen zur Vorbereitung, aber ich glaube auch eher wegen Parasite. Ich wollte einfach nochmal ein bisschen was von Bong Joon-ho sehen. Aber den habe ich dann schon fast immer irgendwie als Vergleich herangezogen. Eben gerade bei der Gestaltung des Zuges, die dann doch sehr recht ähnlich ist irgendwie. Klar, es sind beides Züge, die in denen Menschen ihre Tage verbringen müssen. Dadurch ähneln sie sich natürlich schon, aber es ist schon irgendwie eine ähnliche Gestaltung, finde ich. Also ich habe es vor allem wirklich mit der Innengestaltung des Zuges verglichen immer wieder.
Max, musstest du bei bestimmten Sequenzen auch an Snowpiercer denken, also den Kinofilm, oder war das schwer, weil der schon so alt ist? Also 7 Jahre, ne? Fast schon ein Klassiker.
Tatsächlich ist es auch fast so lange her, dass ich den gesehen habe. Aber trotzdem hatte ich wirklich sehr viele Déjà-vus, gerade in der ersten Folge. So, wenn die Handlung im Tail anfängt, dachte ich auch erst, oh, ist das jetzt ein Remake des Films? Weil es ja schon sehr viele Parallelen hat. Und wenn dann wieder irgendwie so eine aufgetakelte Frau im Pelzmantel nach vorne kommt und Ansprachen hält, dass, oh, okay, ist jetzt Alison Wright die neue Tilda Swinton. Aber damit spielt die Serie am Anfang so ein bisschen, dass man immer so bestimmte Szenen wie aus dem Film hat, die dann aber in eine komplett andere Richtung gehen. Das ist ja auch gleich die in der ersten Folge, wo man denkt, oh, jetzt beginnt die Revolution und dann wird Andrew Layton nach vorne geholt und das Ganze verpufft erstmal. Das sind halt so ein paar schöne Haken, die die Serie schlägt oder halt wie Menschen gefoltert werden im Snowpiercer, indem die Hände aus Luken nach draußen gehalten werden, die dann vereisen und abgeschlagen werden. Das ist ja auch im Film gewesen.
Ich finde es aber auch witzig, dass die Serie jedes Mal, vor jeder Episode wird ja nochmal darauf hingewiesen von einer anderen Figur, dass der Zug jetzt 1100 Waggons lang ist. Und dann bist du eben doch nur gefühlt in, sagen wir mal, sieben Waggons unterwegs. Das habe ich bei der Serie schon gestört, bei dem Film aber gar nicht. Bei dem Film ist es ja recht offensichtlich, dass man sich dann nur durch so 10, 15 Waggons quälen muss, bis man dann eben an der Spitze ist. Und dadurch hat man irgendwie bei der Serie das Gefühl gehabt, dass einem da viel irgendwie vorenthalten wird oder dass sie auch einfach gar nicht dazu in der Lage waren, das darzustellen und dann irgendwie viel übersprungen wird.
Das merkt man auch gerade bei den Mitarbeitern aus der Hospitalität, dass die immer plötzlich in der ersten Klasse und dann wieder in der dritten Klasse sind und man überhaupt nicht das Gefühl hat, wie lang ist denn jetzt dieser Zug? Mhm. Die ist ja gerade innerhalb von 2 Minuten irgendwie durch 800 Waggons gespaziert irgendwie.
Ja, da bin ich gespannt auf die zweite Staffel auf jeden Fall, wenn man dann noch ein bisschen mehr sieht.
Immerhin zeigen sie ja, wie man sich in dem Zug schnell fortbewegt, nämlich mit dieser Untergrundbahn,
genau,
die der Zug hat. Also was ich auch problematisch finde, ist, sie haben, da steckt sehr viel Aufwand drin, keine Frage. Also die Sets sind extrem aufwendig. Manchmal merkt man gar nicht mehr, dass man im Zug ist, was dann auch eher kontraproduktiv ist. Also zum Beispiel bei dem Nachtclub habe ich nie das Gefühl, dass es auch mal am entferntesten irgendwie in einem Zug stattfindet, was da passiert.
Ja, ich fand das auch sehr angenehm in einer späteren Folge dann, wenn du dann die ganze Episode über so ein Zittern hast im Bild und aber auch im Ton. Das ist dann so ein Vibrieren die ganze Zeit zu spüren, aber das hätte ich auch gerne vorher schon mal gehabt, dass man mich daran erinnert, dass das jetzt gerade in einem Zug stattfindet, weil es ja auch weniger Außenaufnahmen gibt, weil die halt so teuer sind wahrscheinlich.
Ja, das ist was, wo man auf jeden Fall ein paar Budgetgrenzen kennenlernen. Das war ja beim Kinofilm auch schon so, dass die Außenaufnahmen eigentlich noch das am wenigsten Überzeugende an dem Ganzen waren. Was mir hier nur noch aufgefallen ist, dass ich manchmal nicht das Gefühl hatte, dass die Räume wirklich in irgendeiner Form zusammenhängen, weil es selten, was wahrscheinlich mit den Sets zu tun hat, so Momente des echten Übergangs von einem Raum in den nächsten gibt, außer es sind wirklich Waggons, die wie Waggons aussehen, nur mit einem Käfig drin oder so. Da hat man das dann und da können sie von einem Raum den nächsten filmen, aber hier habe ich manchmal das Gefühl, dass da filmemacherisch vielleicht so ein bisschen die Kreativität fehlt, um die Übergänge zwischen den einzelnen Sets zu überbrücken, die vielleicht in der Realität im Studio gar nicht existieren. Ja,
aber vielleicht
das
auch,
war seltsam.
Vielleicht auch ein bisschen die Kreativität, um Enge darzustellen, weil ich glaube, das Einzige, was sie da mit der Kamera machen, ist ja wirklich, dass sie dann hin und wieder mal ganz nah an so ein Gesicht irgendwie ranzoomen oder so. Aber sonst wird einem die Enge ja des Zuges und dieses Klaustrophobische gar nicht so richtig vermittelt. Also das ist jetzt wirklich darum, ich meine, Platz, ihr müsst ja in so einem Zug, der für alle Menschen da die Welt mehr oder weniger darstellt, müsste ja eigentlich die wichtigste Ressource sein, mit der dann auch irgendwie gehandelt wird, so wie das irgendwie bei The Expanse mit dem Sauerstoff ist oder so. Ist ja etwas, wovon es wenig gibt. Aber das wird einem da irgendwie nicht so richtig vermittelt, dass es das Platz, was Wichtiges und was Wertvolles ist. Da sind dann andere Dinge wichtiger, aber das hätte ich mir eigentlich auch mehr gewünscht, dass der Mangel an Platz mehr zur Geltung kommt.
Ja, ich glaube, der Fokus liegt da bei den Ressourcen innerhalb der Serie eher auf Nahrung. Mhm. Und deswegen argumentieren sie immer mit Überbevölkerung, obwohl man dann ja im späteren Verlauf der Serie merkt, dass es auf jeden Fall theoretisch eng ist und vorne der Platz total ausschweifend genutzt wird und ineffizient und so weiter. Also bei der ersten Klasse, weil es gibt ja 3 Klassen und die Tailies. Und ja, also ich finde, die Ansätze sind auf jeden Fall da. Und zwar der Zug an sich hat es für mich auf jeden Fall auch in den, sage ich mal, Tiefpunkten interessant gemacht. Aber weil Max vorhin schon gemeint hatte, dass die Revolution so schnell verpufft, das liegt ja daran, dass ein Krimiplot die ersten 5 Folgen von Snowpiercer dominiert. Max, magst du was dazu sagen? Worum geht's da eigentlich und wie wird es aufgelöst?
Oh je. mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Also es wird eine Leiche gefunden von einem verstümmelten Mann und ich weiß gar nicht, aus welcher Klasse der war. Weißt du das noch?
Zweite? Okay. War das nicht ein Tailey, der irgendwie nach vorne gekommen ist?
Das kann sein. Auf jeden Fall ist es schon die 2. Leiche in mehreren Monaten. Und deswegen, damit der Frieden auch vorne in der ersten Klasse gewahrt wird, wird jetzt ein Mordermittler gesucht. Und den finden sie bei Andre Layton im Tail, der nämlich früher mal Mordermittler war. Und der darf jetzt als Train Detective nach vorne kommen und einmal ganz gemächlich die ganzen Strukturen innerhalb des Snowpiercers mit uns gemeinsam kennenlernen. Das ist so in a nutshell.
Betonung auf ganz gemächlich.
Genau. Und es gibt halt, ich habe halt hier auch schon zu Hause ein super Trinkspiel draus gemacht. Jedes Mal, wenn jemand ihn Train Detective nennt, muss man einheben, weil ich weiß nicht, wie oft dieses Wort fällt. Das ist unglaublich witzig.
Das ist aber auch irgendwie auch das, was Layton, also Andrew Layton, zusammenfasst, oder? Und das meine ich nicht als Lob.
Ja. Train Detective, das ist die Charakterisierung und alles von ihm.
Ich finde ihn nämlich als Hauptfigur problematisch. Ja. Wir werden sicher dann in der zweiten Hälfte noch ein bisschen drüber sprechen, wie mit ihm umgegangen wird. Aber er ist ja erstmal die Basis für den Krimi-Plot neben dem eigentlichen Krimi-Plot. Also wir müssen Interesse daran aufbringen, dass er da nach vorne geholt wird, dass er da die Investigation durchführt. Und mein Problem ist, dass Andrei halt ziemlich, er ist halt da und David Dix verkörpert ihn auch irgendwie halbwegs kompetent und so, aber er ist als Held eigentlich wie so einfach nur eine Schablone, die da durch den Zug nach vorne und nach hinten und dazwischen und so bewegt wird und sein tieferes Schicksal wird so ausstaffiert mit Frauengeschichten und dem einen oder anderen Flashback, aber das wirkt alles nur wie so Staffage, wie überhaupt die ganze Serie oft wirkt, als wird sie mit Staffage so aufgeplustert, damit es so wirkt, als wäre es voll und dicht, aber eigentlich ist da nur der Zug und der ist geil, was ich immer noch wiederholen muss.
Ich finde, er wirkt auch so ein unnahbar, es wird wie so ein Heiliger eigentlich nachher aufgeblasen und ist unantastbar, also da ist überhaupt kein Fleisch an dieser Figur dran, wo man sich irgendwie dran reiben könnte. Das ist einfach so, oh ja, er hat zwei Frauen, so, oh, das ist jetzt sein großes Dilemma in seinem Leben. So.
Er hat ja sogar ein Kind, ne? Also er muss sich ja sogar Sorgen um sein Kind machen und trotzdem hast du irgendwie das Gefühl, dass ist eigentlich nur irgendwie so vorgeschobene Gefühlsschablonen bei ihm. Das ist alles, ja, nicht so schön.
Bisschen schade.
Ja.
Wenn also schon der Detective nicht so spannend ist bei einem Krimi-Plot, was liefert dann der Krimi-Plot? Hendrik, ich glaube, du hast eine Meinung dazu. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme.
Ja, nee, also der Krimi-Plot hat natürlich einen Sinn und Zweck. Und eigentlich, da geht es ja bei ihm wirklich nur darum, dass wir ihn quasi so als Avatar nutzen, um dann den Zug kennenzulernen während der ersten 5 Folgen. Und das ist ja irgendwie sowas, was dann in letzter Zeit sehr viele Serien gemacht haben. Also mir fällt da vor allem Carnival Row ein und Alter Carbon, wo es ja auch erstmal darum geht, du hast ein sehr komplexes Konzept, was du irgendwie erstmal darlegen musst deinen Zuschauern. Und um das eben irgendwie möglichst plastisch zu machen, wird dir dann ein Mord hingelegt und ein Detektiv und mit dem reist du dann durch diese Welt durch und das ist ja alles relativ leicht, das ist ja der einfachste Weg, um sowas zu machen, weil dieser Detektiv, der muss dann eben Leute befragen und das macht ja dann Layton auch, er geht dann von Klasse zu Klasse und lernt dann da die Leute kennen, das heißt, wir erfahren was über die Figuren, wir erfahren was über die Räumlichkeiten, in denen die Figuren sich bewegen und dadurch erschließen wir uns nach und nach den Zug. Aber das ist halt total langweilig, weil es ist kein guter Krimi-Plot. Das ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie so ein Agatha Christie-Plot wäre oder so. Das ist ja einfach nur so, dass das Mindestnötige, was da aufgeboten wird an Krimi, sind keine Wendungen drin oder so. Das heißt, du hast eigentlich gar keine richtige Handlung. Du hast einfach nur so ein Device irgendwie, mit dem du dich dann da beschäftigen musst. Und eigentlich geht es wirklich nur darum, diesen Zug zu filmen irgendwie. Das hat mich schon sehr gestört, ja. Das hat mich sehr abgestoßen und ich hätte fast aufgegeben, als ich das dann gesehen habe.
Das kann ich verstehen, weil dieser Krimi-Plot auch mich überhaupt nicht interessiert hat und auch es gibt halt auch keine spannende Auflösung. Also es wirkt halt auch nicht wie ein Twist, weil das wird irgendwie sehr schnell klar auch schon, wer dahinter steckt irgendwie und in Folge 4 schon. Also das ist dann halt direkt klar, wer dahinter steckt und daraus entspinnt sich dann halt ein bisschen mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt wie bei einem Krimi am Ende die schockierende Auflösung passiert, was wirklich passiert ist.
Das ist nicht Knives Out, leider.
Nein, kein Knives Out.
Und es ist auch nicht mal Mord im Orient Express.
Nicht mal das, also. Ja. Sieht manchmal ein bisschen so aus, aber
nee, ja. Vor allem, wenn man in der ersten Klasse ist, weil dort werden ja dann die Täter ausgemacht. In der 5. Folge gibt's dann noch, wird die Serie dann kurz zu einem zu einem Justizdrama, Anwaltsserie mäßig, was ich auch sehr lustig fand. Ich hatte irgendwie immer Hoffnung, dass es irgendwie irgendwo hinführt, dass nicht in der Sackgasse endet, aber fatal fand ich dann, dass und ich fand die Figur der Mörderin durchaus interessant, einfach weil die nur wie so ein Element des Chaos ist, das völlig konstruiert wirkt und überhaupt nicht wie ein Mensch, aber immerhin gibt's ein bisschen Chaos in der sehr geordneten Welt vom Snowpiercer. Aber was ich wirklich fatal fand, war dann, ohne jetzt die Folgen nach der fünften Folge zu spoilern, war dann, dass es überhaupt keine Konsequenzen für irgendwas hat, dass da eine Serienkillerin an Bord ist.
Also die LJ, die ist schon so ein bisschen wie so eine Gossip-Girl-Figur, ne? Total verwöhnt, ja. Und darf sich alles irgendwie erlauben und selbst kommt selbst mit einem Mord davon irgendwie. Also es ist ein bisschen so wie irgendwie, weiß nicht, mir fällt gar keine richtige Figur aus Gossip Girl ein. Naja, habt ihr auch nur 3 Folgen von gesehen.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass in Gossip Girl eine gerne mit dem Glasauge des Vaters so, ja, spielt. Aber
ja. Das hast du aber noch nett ausgedrückt, Max.
Ja, ja, das war jetzt noch jugendfrei ausgedrückt. Ich meine ja, was sie halt mit ihren Opfern auch macht. Sie sammelt ja gerne männliche Geschlechtsteile irgendwie.
Es ist die Dystopie. Sympathisch. Die Dystopie-Version von Gossip Girl-Menschen vielleicht. Vielleicht kann man das so.
Dieser Plot wird in der 5. Folge abgeschlossen und dann geht es ja erst richtig los. Ne? Was ich persönlich furchtbar finde, weil ich bin eher so der Typ Serienguckerin, die entweder packt mich die Serie nach 3 Folgen oder es ist für mich einfach zu anstrengend oder ich überspringe eine ganze Staffel, weil ich denke, aha, alle sagen, in der 2. Staffel wird's dann gut. Also ich bin da sehr, ich mag das nicht, mich da irgendwo durchzuquälen, damit ich dann im Finale, weil dann langsam merke, ah, jetzt findet die Serie zu sich selbst. Außer es ist vielleicht eine Comedy-Serie. Aber selbst bei Parks and Recreations habe ich die 1. Staffel übersprungen. Nach einer Folge, weil ich dachte, nee, das tue ich mir jetzt nicht an, wenn ich eh weiß, dass die Serie erst in der 2. Staffel zu sich selbst kommt. Hendrik, du hast gemeint, du hättest beinahe abgebrochen.
Ja.
Wegen des Krimiplots. Gab's denn irgendwann einen Wendepunkt oder hast du es ausschließlich für die Arbeit weitergeschaut?
Also, um ehrlich zu sein, habe ich es dann wirklich nur ausschließlich für die Arbeit weitergeguckt. Aber es hat sich dann doch gelohnt, weiterzugucken zumindest. Weil die Serie, weil der Zug dann eben dann doch Fahrt aufnimmt. Und die Handlung auch, ja, ich glaube, das wird nicht das letzte Wortspiel gewesen sein, ne? Nee. Es lohnt sich schon, auf eine Weise weiterzugucken. Ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, das ist ja auch so ein Seriending. Man gewöhnt sich irgendwie so ein bisschen an das Setting und möchte dann doch irgendwie ganz gern zurückkehren. Ich glaube, da hat dann einfach die Arbeit mir dann so einen Bärendienst irgendwie erwiesen. Also wurde da irgendwie reingezwängt und dann am Ende habe ich mich dann eben damit abgefunden, dass ich dann jetzt eben mit dieser Reise mit dem Snowpiercer-Zug dann eben doch noch bis zum bitteren Ende durchziehe. Und dann wird's ja auch irgendwann spannend. Und das ist dann eben die, nach der Supreme Court-Folge passiert dann ja was.
Genau, wir kommen jetzt zur 2. Hälfte der 1. Staffel von Snowpiercer. Und jetzt geht's natürlich um die harten Spoiler. Das heißt, wenn ihr noch nicht fertig seid, dann würde ich sagen, springt jetzt ab von dem Zug. Der geht nämlich jetzt, der fährt jetzt unerschütterlich voran zum Finale dieser 1. Staffel. Ich kann einfach nicht. Das Finale war. Ich sag später was dazu. Aber wir wollen ja hier jetzt die Serie nicht einfach nur die ganze Zeit runtermachen, weil ich muss auch sagen, es gab Elemente, die mir sehr gut gefallen haben. Das zeigte sich dann vor allem in der 2. Staffel, weil ich war zwar in der 2. Hälfte der 1. Staffel, weil ich war zwar super enttäuscht von der Auflösung dieses ganzen Mörderplots, aber das war dann auch irgendwie wie so eine Erleichterung. Und dann hatte ich das Gefühl, die Serie fokussiert sich jetzt auf das, was sie will. Dann kamen erstmal nur 1 bis 1,5 langweilige Folgen und dann ging es so richtig los mit Snowpiercer. Max, wo deiner Meinung nach findet die Serie denn wirklich zu sich selbst oder wann wird sie gut, falls sie denn in deinen Augen irgendwann mal zwischenzeitlich gut wird?
Also den Spannungshöhepunkt hatte sich für mich, glaube ich, in Folge 8, als dann wirklich auch Melanies Geheimnis, was wir ja eigentlich schon die Auflösung seit der 1. Folge wissen, dass das halt rauskommt, dass es den Mr. Wilford, den eigentlichen oder den gedachten Zugerbauer und die Stimme des Zuges, der über allem schwebt, quasi der Gott für die ganzen Gäste, dass er gar nicht existiert oder gar nicht mehr an Bord ist, sondern Melanie Cavill diesen ganzen Zug leitet seit Beginn und auch die Ingenieurin des Zuges ist, die ihn steuert und das Ganze erdacht hat, diese ganzen Ressourcenmanagement und so. Und als dieses Geheimnis dann rauskommt, dann da ist für mich halt so der Knoten geplatzt, wo es dann wirklich spannend war, weil sie ist auch so die Figur, an der ich mich aufgehangen habe oder die mich halt durch die Serie gezogen hat, eher als Layton.
Ja, genau. Also was mich dann wirklich ein bisschen an die Serie dann doch noch gefesselt hat, war dann dass die Serie mir dann doch bewusster macht, wie instabil das ganze Konstrukt da ist. Das passiert dann ja in der 6. Folge, wenn dann plötzlich der Zug zu entgleisen droht und wir dann wirklich, glaube ich, auch die erste richtig gute Action-Szene der Serie bekommen. Also das dauert dann also wirklich bis zur 6. Folge. Und dann steht für ungefähr 15 Minuten steht das ganze Schicksal des Snowpiercer auf Messerschneide. Und gut, Melanie muss dann aus dem Zug rausklettern in die Kälte und steckt dann da dieses Teil wieder rein und dann geht alles gut aus, aber diese ganzen 15 Minuten sind so spannend, dass ich da wirklich vorm Bildschirm geklebt habe und das hat mich dann wirklich zurückgeholt, glaube ich, auch in die Serie. Weil danach bleibt es ja relativ spannend.
Ich würde auch sagen, dass neben dem Zug, den ich nur wieder insgesamt loben kann, weil es ein Zug ist, und ich Züge geil finde, finde ich wirklich, dass die Serie es schafft, trotz des problematischen Plots, der problematischen Charaktere, über die wir noch sprechen sollten, immer wieder so starke Spannungsmomente zu finden. Die Inszenierung dieser Spannungsmomente ist jetzt nichts Herausragendes oder so. Das ist natürlich auch weit entfernt von dem Kinofilm. Aber das schaffen sie immer. Und mein Eindruck ist auch, dass diese Spannungsmomente auch immer an Melanie oder zumindest sehr oft an Melanie gebunden sind, die Figur von Jennifer Connelly, die Stimme des Zuges mit dem großen Geheimnis, die dann auch im Verlauf dieser Staffel verrät. Wir wissen aber nicht, wie viel Wahrheit dann letztendlich darin steckt, dass sie den Zug von Wilford mehr oder weniger geklaut hat. Der wollte ihn für sich benutzen. Sie hat Wilford mehr zurückgelassen und stattdessen das Beste für die Menschheit in ihrer Sicht getan, nämlich den als Arche zu benutzen für die verbliebenen Menschen, abgesehen aber von den Tailies, weil die mag offenbar niemand, nicht mal Melanie. Das ist so fies. Na. Aber sie ist einfach eine super komplexe Figur. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sie gar nicht so komplex ist, sondern eher so, je nachdem, was die Drehbuchautoren gerade brauchen, in die eine Richtung oder in die andere Richtung umschlägt und das vielleicht gar nicht so homogen ist als Ganzes, als Mensch. Wie würdet ihr denn Melanie eigentlich einschätzen als Figur? Ist sie eine Bösewichtin?
Sie ist mehr so eine Anti-Heldin für mich. Also ich finde, sie sagt ja schon recht früh, als sie Andre Layton durch den Zug führt, dass das Ganze nur so ein ganz schmales Gleichgewicht ist, dieses Machtgleichgewicht im Zug oder das Ressourcengleichgewicht. Und sie halt dieses nachhaltige Konzept halt in die Zukunft tragen möchte und dafür halt sich in moralische Abgründe auch manchmal stürzen muss, um dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Und das finde ich halt sehr spannend an ihrer Figur.
Sie ist so eine Grenzgängerin. Also sie hat ja eine Agenda, wie Layton halt auch, aber ihre Agenda geht eben darüber hinaus, Gerechtigkeit herzustellen, sondern sie sieht irgendwie beide Seiten der Medaille und vereint diese Seiten der Medaille in sich auch und hat dann immer so innere Konflikte. Ich war dann schockiert von ihr, als sie dann eben angefangen hat, Leute zu foltern. Und diesen Moment habe ich bei anderen Charakteren überhaupt nicht gehabt, dass mich mal eine Figur überrascht hat oder so. Das ist bei ihr dann schon, da ist sie viel komplexer angelegt in ihren Idealen und auch in ihrem Denken über die ganzen Konflikte, die sich in dem Zug da versammeln. Da ist sie wirklich viel, viel komplexer als jede andere Figur in dem Zug.
Und sie ist halt so alleingelassen mit ihrer Vision, weil nach außen hin wirkt sie natürlich wie so eine Bösewichtin, aber das Ganze macht sie natürlich nur, um diesen Zug am Leben zu erhalten, was sie aber niemandem halt erzählen kann, weil sonst müsste sie ja das Geheimnis preisgeben, dass es Wilford gar nicht ist und das Ganze alles ihre Idee war. Nur halt ihre zwei Mitarbeiter, die sie vorne im Zug hat.
Ja, genau, sie hat ja ihre Freundin, die ihre Yoga-Lehrerin, glaube ich, ist das. Und die macht ja auch gleichzeitig, ist sie ja die Sterneköchin. Wie heißt sie denn nochmal? Fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Jedenfalls, die ist dafür zuständig, dass das Gemüse überall auf den Tisch kommt. Und mit der verständigt sie sich ja so ein bisschen. Das sind auch immer ganz interessante Momente, weil sie ja dann ihre Gefühle ihr ja auch nicht wirklich offenbaren möchte. Und das tut sie dann schon eher noch bei ihrer Affäre, dem Zugführer. Also richtig, man durchblickt sie nie so richtig. Und das macht sie dann, das hält sie interessant über den Verlauf der Staffel.
Ja, ich fand das halt noch manchmal nicht so richtig glaubwürdig in späterem Verlauf der Staffel, wenn sie oder ich fand die Inszenierung ihrer Entscheidung vielleicht nicht so richtig glaubwürdig. Sagen wir es mal so. Also wenn sie in einer Folge jemanden foltert, bis hin zum Tod, letztendlich eine Figur, die uns, ja, muss man zugeben, nicht interessiert, weil die Serie ziemlich schlecht umgeht mit ihren Randfiguren. Die wirken ja alle oft so, als wären sie nur da, um so eine ganz kleine Anzahl von Hauptfiguren so ein bisschen zu preppen und damit die wirken, als hätten sie irgendwelche Interessen, abgesehen von dem Zug. Und dann später gibt's dann diesen ultra-emotionalen Flashback zu ihrer Tochter, so. Und sie trägt ihre Haare offen, wenn sie ihren Hut, ihre Führung freiwillig abgibt. Und auf einmal ist sie dann wieder so oder da rührt die Serie so durch die Inszenierung dieser Flashbacks so sehr an unseren Gefühlen. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass ohne Jennifer Connelly selbst, die sehr gut diese Ambiguitäten spielen kann, sie spielt es halt selbst bei der Folter, wirkt sie nicht wie eine, eine infernalische Bösewichte, ne? Also sie ist nie so sehr extrovertiert und übertrieben in ihrem Spiel. Man hat nie das Gefühl, dass die Figur Lust an der Gewalt hat. Aber ohne ihre Leistung, ohne ihre Fähigkeit, so ein bisschen eben die Melanie vage und distanziert darzustellen, würde das, glaube ich, alles auseinanderbrechen, weil wenn man jetzt einmal mal die erste und die letzte Folge vergleicht und schaut sich die beiden Figuren an, dann ist das ja irgendwie, sind das ja zwei völlig verschiedene Menschen.
Ja, also zumindest hat sie die größte Wandlung durchgemacht in der Serie von allen Figuren.
Ich glaube, das Problem bei ihr ist ja auch so ein bisschen, das hängt mit ihr selber gar nicht zusammen, aber ich bin mir auch gar nicht so sicher, aber liegt es vielleicht einfach daran, dass sie keinen richtigen Gegenspieler oder keine richtige Gegenspielerin hat? Da gibt's ja einmal diese sehr komische Situation, irgendwie, glaube bei Folge 7 oder 8, wo dann sowohl die erste Klasse gegen sie rebelliert, als auch die Tailies. Und du hast dann schon das Gefühl, dass sie das alles irgendwie unter Kontrolle hat, aber der Konflikt wird nie richtig spürbar, weil die erste Klasse keinen richtigen Vertreter hat. Und ich glaube, in dem Moment war dann von bei den Tailies Layton auch gerade eingefroren, beziehungsweise in diesem Schrank drin. Das heißt, also die Serie versucht ja schon, Konflikte Melanie in Herausforderungen zu führen, aber die Herausforderungen kommen bei ihr gar nicht so richtig an, weil es eben keine Figuren gibt, die Konflikte an sie heranführen könnten. Du hast dann eben wirklich nur diese gesichtslose Masse der ersten Klasse und eben die Rebellen von den Tailies. Und dadurch wird es einfach auch nicht spannend. Und dieser Aufstand, der verpufft dann ja auch total. Das hat sie dann halt erledigt. Sie ist dann eben raus. Und das war's. Und später kommt sie zurück. Und weil sie eben dann doch noch so einflussreich ist, weil sie eben das Ganze erschaffen hat.
Ja, das ist irgendwie so ein Problem. Die Tailies selbst sind außer Layton eigentlich egal so. Also im Sinne von, es werden zwar am Anfang Figuren etabliert, die wir auch später nochmal wieder sehen. Ich habe jetzt nach dem Finale nochmal die erste Folge geschaut und da ist mir aufgefallen, dass da bestimmte Figuren da sind. Die hatte ich total vergessen, als sie dann im Finale wiederkamen und dachte, muss ich die kennen? Also damit meine ich jetzt nicht Stephen Ogg oder so, da wusste ich ja, dass er dabei ist. Also sie werden etabliert und uns wird so vorgegaukelt, es gäbe diese Tailie-Gesellschaft und ihr Leben, wir müssen uns an ihr Leben hängen, aber eigentlich funktioniert das nicht, ne? Weil die Figuren selbst eben nur, abgesehen von, sie sind unterdrückt, keine Charaktereigenschaften haben, die sie für uns interessant machen. Außer Stephen Ogg, Stephen Oggs Figur, der, wie heißt der?
Weißt du das jemand Pike. Aus dem Kopf? Pike ist das.
Pike, ja. Genau, wie der Captain aus Enterprise. Es fällt halt schwer, mit Filmfiguren oder Serienfiguren mitzufiebern, die außer dieses Ideal nichts haben.
Genau. Und das hast du ja auch bei Lila Folger. Die wird ja ganz kurz, da habe ich das Gefühl gehabt, dass sie jetzt die große Gegenspielerin für Melanie wird. Sie kommt dann da kurz auf sie zu und raunt ihr dann sowas entgegen, dass sie schon irgendwie die Kontrolle über die erste Klasse hat. Aber das wird auch nie wieder aufgegriffen. Also tut dann so, als müsste sie sich in Acht nehmen vor ihr. Aber dieses in Acht nehmen kommt halt nie wieder so richtig durch, weil Lila Folger dann eben doch wieder in der Masse verschwindet und dann eben doch keine
Beziehungsweise die Folgers sind halt vielleicht zu stark charakterisiert. Mhm. Also im Sinne von, die Tailies haben kein Gesicht letztendlich, mhm, außer Layton. Und die erste Klasse besteht im Grunde nur aus den Folgers, mhm, und die sind so völlig einseitige Schurken. Max, du hattest da auch Probleme mit denen, ne?
Ja, ich fand die auch nicht so interessant, weil, also sie selbst haben ja keine wirkliche Macht, also sie sind ja jetzt nicht groß bedrohlich, nur wenn sie halt ihre Allianz mit dem Zugmilitär da schließen und sagen, wir wollen jetzt diesen Aufstand im Keim ersticken und den Rest des Zuges vergasen. Aber sonst so als Charaktere fand ich sie jetzt auch eher blass und nur wie so Stereotype, wir sind reich und böse und sonst sind wir nichts. Wir gönnen niemandem was.
Ein paar andere Figuren, die ich noch theoretisch mochte und die vielleicht auch relevant sind im Verhältnis zu Melanie, wären zum Beispiel die Ruth.
Ruth heißt sie im Deutschen.
Ruth, sie will sagen wirklich Ruth.
Ja.
Och, die von Alison Wright gespielt wird, die ist quasi die Nummer 2 in der Hospitalität,
ja.
Genau. Und sie wird dann im Finale zu einer Antagonistin von Melanie aufgebaut, weil sie einmal von ihr schlecht behandelt wird. Nämlich Melanie hat keine Zeit, ihr zuzuhören. Das fand ich auch so schade, weil ich nämlich die Alison Wright in der Rolle sehr mochte, weil man auch bei ihr sofort das Gefühl hat, dass sie völlig darin aufgeht, in dieser Lüge, die Melanie ihr gesponnen hat. Und sie ist da absolut auch eine willfährigere Mitläuferin, wenn sie da zu den Tailies geht und sie bestraft und so. Aber andererseits hat man nicht das Gefühl, dass sie so eine ultra böse Person ist an sich, sondern sie ist halt so beispielhaft für Menschen, die in einer Diktatur einfach da nötig sind, damit die Diktatur funktionieren kann. Weil dazu brauchst du ja nicht nur das Böse, sondern eben auch die Banalität, wenn man so will. Und dann wird sie im Finale mit dieser Love Story mit diesem Soldaten, was ich auch sehr verstörend fand, der aussieht wie Bodybuilding Ed Harris. Und Ed Harris ist im Snowpiercer Kinofilm der Wilford. Und es war so verwirrend. Und dann wird sie durch diese Geschichte von der ersten Klasse eingespannt, um gegen Melanie zu rebellieren. Und ach nee. Und am Ende ist auch wieder egal, dass sie das gemacht hat.
Ja. Also ich hätte mir auch mehr Charaktere vom Format von Ruth gewünscht, weil eigentlich könnte man ja erwarten, dass viel mehr Menschen in dieser Fiktion aufgehen, weil du hast ja eigentlich nichts mehr, an das du dich klammern kannst. Also die Welt ist eingefroren und eigentlich ist alles zerstört, woran du je geglaubt hast. Und deine Wohnung ist nicht mehr da, deine Familie ist wahrscheinlich auch größtenteils eingefroren und nichts zählt mehr, die Geschichte ist auch weg und so. Und dann hast du ja nur noch irgendwie die Geschichte von dem großen Wilford-Gott, an den du glauben kannst. Und alles, was du glauben kannst und wo du ja auch existierst, ist eben dieser Zug und sein Erschaffer. Es ist eine Grundlage für eine Ideologie, wo ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass da viel mehr Menschen drin aufgehen. Und dann eben auch diesen Fanatismus dann auch gegen andere einsetzen oder so. Aber das merkt man bei den anderen gar nicht so richtig. Die sind dann doch eher passiv.
Das fand ich eigentlich nur bei Ruth dann sehr spannend am Ende, weil sie ja eigentlich die Wahrheit erfährt, aber Melanie Cavill hat diesen Gott erschaffen und der ist eigentlich, auch wenn er gar nicht existiert, so wie alle ihn sehen, ist er trotzdem größer als ein Mensch. Also der Glaube an ihm ist halt größer und dieser blinde Fanatismus, den sieht man dann halt in Ruth, dass sie trotzdem sagt, nein, wir machen das für Mr. Wilford.
Da muss ich aber auch sagen, diese Ansätze in der Auseinandersetzung mit der Frage, wie funktionieren eigentlich solche Systeme? Und das macht ja dieses Konzept von Snowpiercer eigentlich aus. Das ist ja, dass das wie so eine Petrischale ist, eine zugförmige, 1001 Wagen lange Petrischale von einer Diktatur. Diese Ansätze hatte ich dann, das war mein Gefühl in der zweiten Hälfte der Staffel, interessieren die Serie eigentlich gar nicht. Und warum ich das denke, ist einerseits die von Hendrik erwähnte Art und Weise, wie der dann tatsächlich erfolgreiche Aufstand der Tailies und der dritten Klasse in sich zusammenfällt, im Sinne von, okay, jetzt ist es passiert, weiter im Plot. Und dann auch das Staffelfinale, wo ich das Gefühl hatte, sie wollen sich gar nicht damit auseinandersetzen, wie die Reconstruction, wenn man so will, dieser Zuggesellschaft nach diesen unglaublich furchtbaren Dingen, die da alle passiert sind, diese Blutlachen, diese Klassen, die sich gegenseitig gemeuchelt haben, wie das funktioniert, wie Andre als Führer dieser dieses ganzen Zuges, das wird ja dann immer betont, wir sind jetzt alle eins und nicht mehr diese Klassen, wie das, wie er vorgeht, was er machen muss und so weiter, wie geht er mit jemandem wie Pike um, das interessiert alles nicht, weil dann sofort der nächste Plotpoint aufgeschoben wird. Und das ist im Finale der zweite Zug, der Supply Train, der auftaucht, der ebenfalls aus der Wilford-Werkstatt stammt und der sich dann ankoppelt in der letzten Folge. Und dann passieren Sachen. Ich habe geschrien, als ich das gesehen habe. Ich habe geschrien und das nicht, weil es mir gefallen hat.
Ich fand das auch sehr witzig. Big Alice heißt der Typ, der Zug übrigens. Und ich musste sofort an Transformers sehen, als dann vorne beim Zug plötzlich diese Klappen aufgehen und der dann von hinten an den anderen Zug sich krallt. Das war so wahnsinnig, das war ich fassungslos in dem Moment. Ich musste sehr viel lachen und dann, wenn später der Kinderchor ankommt, dann war es sowieso vorbei.
Hendrik, was hältst du denn von dem Finale?
Erstmal, ich fand die wirklich diese Ankoppelszene fand ich sehr spektakulär. Das fand ich, sah auch schön aus. Die Funken sprühen und du merkst, dass da zwei schwere Gegenstände miteinander ringen. Das ist schon cool. Und es wirkte so ein bisschen.
Das sah aus wie eine Vergewaltigung von zwei Zügen. Also
jetzt, oh, Max. Ich wollte gerade sagen eigentlich, dass das mehr so wie bei Pacific Rim aussieht. Okay, ja, aber Pacific Rim, das hat ja auch homoerotische, ach nee, das ist alles jetzt falsch.
Streichen wir das.
Ja, aber trotzdem, die ganze Gestaltung erinnerte schon an so einen Roboterkampf auch so ein bisschen. Und das sah schon gut aus. Was dann eben danach passiert, was dann hinter der Tür zum Vorschein kommt, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Erstmal die Szene davor ist halt extrem spannend, weil du dann eben wirklich ungefähr 15 Sekunden warten musst, bis dann diese Tür endlich aufgedreht ist. Das ist dann wie bei der Bekanntgabe bei The Masked Singer oder so, wenn du dann warten musst, dass dann endlich das Faultier endlich enthüllt wird. So habe ich mich gefühlt. Das war also der zweitspannendste Moment des Jahres bislang für mich. Aber ich glaube, zu der Enthüllung selber könnt ihr mehr sagen, weil ich glaube, ich habe da nicht so viel gefühlt wie ihr in dem Moment.
Ich möchte nur bestätigen, dass ich die Szene auch ultra spannend fand. Es gab zwei für mich ultra spannende Momente in der Serie, weswegen ich sie jetzt auch nicht komplett verreißen kann. Zwei Momente. Einerseits der Moment, in dem Melanie beinahe hingerichtet wird, obwohl ich mir, weil ich dann überlegt habe, machen die jetzt ein Game of Thrones? Wollen die uns schockieren? Und gleichzeitig wusste ich aber, nee, wenn, dann wäre das wahrscheinlich eher im Finale und nicht jetzt schon. Und dann dachte ich, nee, das machen die doch garantiert nicht. Jennifer Connelly ist garantiert bei der zweiten Staffel dabei. Vielleicht habe ich diesen Satz sogar schon in der News von Variety gelesen und es verdrängt. Aber ich dachte wirklich, oh mein Gott, was passiert jetzt? Hoffentlich töten sie nicht Jennifer Connellys Figur, weil ich hänge an der und die ist einer der Gründe neben dem Zug, warum ich das überhaupt schaue. Auch wenn ich die Figur jetzt nicht perfekt finde, in der Art und Weise, wie sie geschrieben wird. Und der zweite Moment war diese schweißige Enthüllung, wenn sich das W zum M dreht, glaube ich, im Finale. Und ich saß wirklich auf der Kante meines Betts, als ich das angeschaut habe, mit meinem niegelnagelneuen Fernseher, der sich sicher darüber gefreut hat, dass ich ihn so intensiv anstarre. Und dann steht da dieses Balk. Ich kann es nicht anders sagen. Mir fällt so manchmal so schwer, mich so stark in Serien zu investieren, gerade wenn ich so offensichtlich Probleme damit habe. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal bei einem Serienerlebnis so geschrien und einfach nur gedacht habe, gebt mir meine Lebenszeit zurück. Was zum Teufel? Ihr habt einen Zug. Warum braucht ihr noch ein Kind? Ein Zug ist doch geil. Ihr habt zwei Züge, noch besser. Das macht mich glücklich. Warum muss dieses Kind, was erst, glaube ich, in einer Folge vorher intensivst von Melanie durch den Flashback quasi nochmal thematisiert wurde, was vorher nur so auf Bildern ab und zu sehen war und eigentlich gar nicht so wichtig, sag ich mal. Warum muss das jetzt da sein? Hättet ihr das nicht wenigstens für die zweite Staffel aufheben können? Es geht nämlich um, ich glaube, Alexandra.
Mhm. Genau.
ihre Tochter, die totgeglaubt ist, weil Melanie sie zusammen mit ihren Eltern zurückgelassen hatte. Ihr Leben war ja dem Zug gewidmet. Sie dachte, sie hat jetzt die Aufgabe, muss diese Menschen mit dem Snowpiercer retten. Und zwei Dinge hat sie zurückgelassen. Einmal Wilford, offenbar, wenn wir ihr glauben können. Und auch ihre Tochter, die sie deswegen gestorben in der Kälte von Chicago, war die Erwartung. Aber nein, sie ist in dem Supply Train von Wilford.
Der zufällig auch jetzt wieder in Chicago ist.
Ich glaub, Jenny, du hast das wirklich genauso gefühlt wie die Menschen bei The Masked Singer tatsächlich. Also weil alle erwarten, dass da jetzt unter dem Faultier-Kostüm Stefan Raab ist und am Ende ist es Tom Beck. Und du hast wirklich diesen Tom Beck-Moment gehabt. Ich glaube, alle waren enttäuscht. Also, ja.
Es wäre aber cool gewesen, wenn Stefan Raab in dem anderen Zug gewesen wäre.
Es wäre auch cool gewesen, wenn der Tom Beck drin gewesen wäre, um ehrlich zu sein. Oder wenn da ein Faultier zum Vorschein gekommen wäre. Hätte ich mich auch drüber gefreut. Ja. Also ich hab inzwischen, mich hat das nicht so sehr angefasst, glaube ich. Weil ich mich schon so sehr mit der Serie irgendwie abgeschlossen habe, dass mir das alles inzwischen egal war auch. Und irgendwie war ich dann einfach nur froh, dass das, was passiert ist. Und wenn das jetzt eben, wenn dann eben ihre Tochter dazukommt, dann soll mir das auch recht sein. Und dann bin ich irgendwie gespannt, wie Melanie damit jetzt umgeht, von mir aus. Klar, da wird dann abgelenkt von anderen Dingen, die wahrscheinlich viel, viel wichtiger sind, aber trotzdem ist es ja irgendwie spannend. Also jetzt muss sie sich da damit konfrontieren, dass sie da, oder mit ihrer Entscheidung konfrontieren, dass sie ihr Leben dem Zug gewidmet hat. Und jetzt steht das Opfer dieser Entscheidung, steht jetzt vor ihr. Das verengt dann irgendwie so die Themenlage so ein bisschen, und das ist ja, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, dass sie sich eben für die Themen, die sie aufmacht oder die eigentlich für so ein Snowpiercer-Setting interessant wären, dass sie dann so ein bisschen beiseite liegen. Aber trotzdem finde ich es irgendwie spannend. Wie wäre es? Ich hätte andere Lösungen, glaube ich, lieber gehabt, aber ich kann damit leben.
Ich war jetzt auch nicht so groß enttäuscht, weil mir war das eigentlich recht egal, wer da hinter der Tür stand. Ich habe mich viel mehr gefreut, dass es einen neuen Zug gibt und all die Fragen, die sich daraus in meinem Kopf entsponnen haben, weil der Zug ist ja noch größer, noch breiter. Sagen sie jetzt in jedem Vorspann Snowpiercer, wir sind 1999 Waggons lang. Was kommt als nächstes? Das fand ich viel spannendere Fragen als jetzt, oh, Alexandra Cavill, ja,
Ich hatte so ein Gedankenspiel irgendwie, dass die nicht hintereinander so fahren, sondern nebeneinander, und dass man da irgendwie plötzlich so einen ganz breiten Zug hat vielleicht oder so. Das wäre eigentlich praktischer als ein noch längerer Zug, ne?
Ja, das ist ja jetzt ein sehr spannender Moment, wo die zweite Staffel dann ansetzen muss, weil sie haben ja nur begrenzt Zeit, ich glaube 15 Minuten oder so, was sie gesagt hatte, bevor der Strom halt komplett verbraucht ist vom Snowpiercer, dass sie gar nicht mehr anfahren können, weil dieses Perpetuum mobile, mit dem der Zug läuft, wenn der Zug stillsteht, dann werden die letzten Batterien, die noch da drin sind im Zug, halt komplett leer gesaugt.
Das ist wie
und dann kann er auch gar nicht mehr starten und dann vereisen sie alle.
Wie früher bei so einem Auto, ne? Wenn du dann das Radio hast laufen lassen oder so und dann wurde plötzlich die Batterie bei deinem Auto dann leer und du konntest nicht weiterfahren. So ist es jetzt gerade bei dem Snowpiercer-Zug.
Ganz genau, ja. Ganz genau.
Glaubt ihr denn, dass da noch andere Leute drin sind, außer die Train-Expertin Alexandra?
Ich würde mir wünschen, dass da ganz viele wütende Menschen drin sind, die sauer sind, weil sie zurückgelassen wurden. Also alles so Menschen vom Schlag Alexandra, die dann einfach nur enttäuscht sind von ihren Mitmenschen und die jetzt dann so einen Krieg anfangen vielleicht. Und dann hast du da...
Meinst, das sind alles so Mad Max-Kämpfer, die da drin wohnen und den Mr. Wilford anbeten.
Ja.
Also für mich wäre das irgendwie alles redundant. Außer da sind ganz viele Papiermacher drin, weil davon fehlt ihnen ja jetzt einer. Ja. weil wir haben so viele Wagen. Wir haben dieses ganze Schubladen Ding, mit dem man ja in jeder Staffel x-beliebige neue Leute einführen könnte. Also das Potenzial ist ja da, um alles noch mehr aus einer anderen Perspektive kennenzulernen, um neue Figuren als Störfaktoren einzuführen. Deswegen sehe ich jetzt nicht, warum das schon in der ersten Staffel mit einem zweiten Zug quasi dasselbe erzielt werden soll. Das finde ich halt echt ein Problem, weil der Snowpiercer an sich als Potenzial für eine Story ist ja schon ein richtiger Quell an Ideen. Man kann eine Serie machen nur über Action-Momente, man kann einen Krimi draus machen, man kann eine Serie über Politik machen, à la Game of Thrones. und Intrigen und so weiter und so fort. Alles ist ja im Grunde möglich in diesem Zug-Setting. Und wir haben ja nur einen Bruchteil von den Sets gesehen. Und jetzt kommt schon der zweite Zug. Wie wollen die das denn toppen? Kommt da noch ein dritter? Kann der Zug auch außerhalb von Schienen fahren und so weiter? Also das so früh schon so viel Potenzial zu verschießen, finde ich halt ein bisschen problematisch.
Ja, und halt, wir haben ja eine komplette Gesellschaftsstruktur kennengelernt, die dann in der vorletzten Folge halt komplett aufgebrochen wird. Ist quasi Anarchie und jetzt könnte Demokratie dort herrschen. Aber bevor wir überhaupt sehen, was dann aus dieser ganzen Rebellion entsteht, wird jetzt nochmal ein komplett neuer Zug angedockt, wo nochmal eine komplett neue Gesellschaft drin ist. Das finde ich halt ein bisschen schade. Das macht diesen ganzen Klassenkampf so ein bisschen nichtig, weil am Ende müssen sie sowieso alle zusammenarbeiten gegen einen anderen Zug wahrscheinlich.
Das ist ja so ein bisschen so eine Ausgangssituation wie bei The Walking Dead, ne? Also bei The Walking Dead hast du ja auch, ich glaube, die erste Staffel geht 7 Folgen und dann lernst du dann auch
sechs
Folgen. Da lernst du dann erstmal die Grundcharaktere kennen, so ein Grundstock an Figuren, die du dann auch den Rest der Serie verfolgst, und ein paar sterben natürlich weg. Und dann, aber irgendwann kommt dann ja auch eine neue Gesellschaft. Ich glaube, das passiert dann in einer zweiten Staffel schon, dass sie dann eben auf die Farm kommen. Und in der dritten Staffel kommt dann ja diese viel größere Stadt mit dem Governor dann. Also das ist,
genau, Woodsbury.
Also dieses Konzept kennt man ja schon irgendwie von anderen Apokalypsen-Serien, dass dann irgendwann eine andere Gesellschaft dazukommen muss. Deswegen sehe ich es jetzt nicht zwangsläufig als Problem, weil bei The Walking Dead hat das auch funktioniert, dass sich dann die Gesellschaften gegenseitig befruchtet haben irgendwie und dass dann schon neue Konflikte dazugekommen sind, aber dass dann irgendwie die alten Figuren darunter jetzt nicht unbedingt leiden. Wir wissen ja nicht genau, wie sie jetzt damit umgehen. Also wie groß die Rolle da spielen wird oder wie lange der Zug überhaupt dabei bleiben wird. Da bin ich jetzt schon noch gespannt, wie sie damit umgehen werden.
Vielleicht sind ein paar interessante Charaktere da.
Ja.
Oder nicht?
Ja, oder der ist leer. Also.
Oh Gott.
Ich stell mir gerade die Welt vor, in der das Mädchen die ist, die den Zug führt, und wie kommt's dazu? Weil sie war, wie jung war sie, als sie zurückgelassen wurde? Sie war ja nur ein kleines Mädchen. Warum ist sie unbedingt die Zugführerin? Und welche Gesellschaft hinter ihr hat das erlaubt? Das kann ich mir halt jetzt noch nicht irgendwie so vorstellen, wie das funktionieren soll, wenn es wirklich in dem Zug eine andere Gesellschaft gibt.
Ich würde mir so oder so gleich mal wirklich so eine Folge wünschen oder von mir aus auch eine ganze Staffel, aber erstmal jetzt also einfach mal so eine Prequel-Folge, das auch gerne irgendwie, als erste Folge der zweiten Staffel, wo es dann wirklich nur darum geht, um den Onboarding-Prozess vom Snowpiercer. Das finde ich total spannend. Wenn man einfach mal sieht, wie ist das alles passiert. Das ist so eine Folge, die brauche ich jetzt irgendwie auch als Aufklärung und ein bisschen mehr Kontext zu haben noch und nicht immer nur so vage Rückblenden. Also das würde mir gut gefallen.
Ja, ich wünsche mir auch noch mehr gute Sachen in der Serie. ein so ein Ding, also wo ich das Gefühl habe, da hat sie sehr sich durch ihre Plot-Besessenheit so, falls es hinter mir klopft, falls ihr irgendwas hört oder bohrt, hier gebohrt wird, keine Ahnung, jetzt haben sie meine Nachbarn entschieden, ihre Wohnung umzumodeln, keine Ahnung warum, wo sie sehr sich selbst ein Bein gestellt hat, war eben so ein bisschen dieses, oder was vielleicht auch absolut zufällig war, diese Aktualität, die Serie jetzt in Corona und Black Lives Matter Zeiten hat. Ich glaube, einen Teil hätte man im genaueren Umgang mit den tatsächlichen politischen Situationen in dem Zug und den Konsequenzen der Handlungen von Menschen in diesem Zug, also zum Beispiel von Melanie, aber auch von Layton oder von der Revolution selbst, hätte man, glaube ich, noch mehr ausarbeiten können. Also es gibt immer so Referenz oder ich sag mal Anwandlung irgendwie an die aktuellen Gegebenheiten, die ja nicht erst seit diesem Jahr so sind, sondern diese Vorstellung von Polizeigewalt und so, das war ja auch lange vor Bestellung der Serie ein großes Thema in den USA. Wird immer so versucht, so ein bisschen in die Richtung zu gehen, ein bisschen kritisch zu sein und das hier in dieser Petrischale Snowpiercer so ein bisschen nachzustellen. Aber dadurch, dass man zum Beispiel kein Interesse dafür aufbringt, wie die Revolution dann so in den Alltag übergeht, weil eben schon der Alltag vernichtet wird durch den neuen Zug, dadurch verliert die Serie ihre eigene Aktualität, die sie haben könnte, ganz zu schweigen von der ganzen Frage, hier sind Leute isoliert, à la Corona, und treffen auf irgendwelche fremden Menschen. Habt ihr euch das Habt ihr euch davon mehr gewünscht oder war das sowieso nebensächlich?
Also jetzt gerade im Vergleich zum Film habe ich mir da schon irgendwie mehr erwartet, weil du hast ja der Film, der ist ja so ein bisschen noch so in den Nachwehen des arabischen Frühlings auch dann in die Kinos gekommen. Und da hast du dann einmal diese eine Action-Szene, diese sehr, sehr doch recht berühmte Action-Szene in dem einen Teil, wenn sich dann die relativ Minderbemittelten, also was die Bewaffnung angeht, Rebellen sich diesen übermächtigen Polizisten entgegenstellen und dann einfach dieses Machtgefälle dargestellt wird, wo du dir dann wirklich Sorgen machst, überlebt da überhaupt irgendeiner von den Rebellen, wenn sie jetzt da in diesem engen Raum gegen die Polizisten antreten, und dann wird noch das Licht ausgemacht und die Polizisten haben Nachtsichtgeräte. Und dieses Machtgefälle hast du, glaube ich, das habe ich in der Serie nie gespürt. Das Machtgefälle zwischen Autorität und Rebellen beziehungsweise dem Volk von mir aus. Das schafft der Film besser als
die Erinnere Serie. Ich mich jetzt falsch oder gab es diese Szene nicht in der Serie auch? Ich erinnere mich da irgendwie dran, dass da auch so ein kleines Mädchen durchgegangen ist, während sich die Tailies gerade mit den...
Aber da hast du nie das Gefühl, dass die Rebellen hoffnungslos unterlegen sind. Das meine ich ja eher so ein bisschen die Darstellung des Krieges. Das hatte ich bei dem Film viel mehr. Da sind die wirklich, da hast du das Gefühl, die werden jetzt da einer nach dem anderen abgeschlachtet in dem Moment, wo dann eben das Licht ausgeht und die Polizisten weiterhin sehen können.
Es fehlt so ein bisschen die Gefahr von denen und was auch daran liegt, zum Beispiel bei den Bremsern, dass die alle so mit zu Hauptcharakteren erhoben werden und sehr viel von ihrem persönlichen Leben noch erzählt wird, dass die dadurch auch so ihre Gefahr komplett verlieren oder ihre Bedrohlichkeit. Also ich glaube, Bess war eine meiner Lieblingsfiguren und sie hätte ja auch schon sehr als so Bedrohung für andere wahrgenommen werden können, aber ich fand ihre Geschichte einfach viel spannender dann.
Und sie sind ja auch Teil der Rebellen, ne? Also irgendwann, das kommt ja recht schnell auch.
Ja, ich glaube, die große Szene, wo der Film, wo die Serie versucht, so an den Film anzuschließen, ist halt die in diesem Nachtclub, diese Kampfszene mit dem mit diesen Lichteffekten, wo es an und ausgeht. Ist das wirklich Strobo? Weil das sah nicht so richtig geil aus, muss ich sagen. Vielleicht hätte ich mir noch ein bisschen Schwarzlicht gewünscht. Da kann man gut sehen, wie die Inszenierung auch schwächelt, weil ich glaube, das, was Bong Joon-ho, den Kinofilm von Bong Joon-ho ausgezeichnet hat, ist, dass er auch sehr effektiv in wenigen Minuten die Macht in einer Action-Szene darstellen kann, zum Beispiel, indem man die Waffen zeigt, die genutzt werden und die Auswirkungen. Hier hatte ich eher das Gefühl, alle prügeln auf sich ein und bei manchen wird der Finger abgehackt oder so.
Ja, genau, also du hast nie das Gefühl, dass da jetzt irgendeine größere Macht gegen eine kleinere antritt. Und das ist immer recht ausgeglichen. Und das ist ja irgendwie eigentlich die falsche Herangehensweise an sowas. Und das drückt sich bei mir dann doch am meisten in den Action-Szenen dann fast aus. Davon abgesehen, dass es halt auch nie wirklich groß diskutiert wird zwischen den Figuren. Vielleicht noch bei den Folterszenen vielleicht noch da. Du hast ja gleich am Anfang hast du ja diese Szene, wo dann eine Figur dann amputiert wird, ne? Das kann sich dann eben doch nur die Obrigkeit dann erlauben.
Ja, das sind die Szenen, wo man, die ja auch sehr nah an den Kinofilm angelehnt sind, wo man direkt weiß, aha, hier kommt eine repressive Gewalt, die betritt den Raum, alle verhalten sich sofort ganz anders und so weiter. Ja. Nun ist die zweite Staffel, glaube ich, schon fast fertig gedreht. Max, stimmt das?
Ja, genau. Da gibt's so ein paar Aussagen, dass die halt wirklich kurz vor Ende schon der Dreharbeiten waren, bevor Corona eingeschlagen ist und Dreharbeiten abgebrochen werden mussten. Also die ist eigentlich schon fast fertig, weil die ja auch recht früh schon bestellt wurde. Und beziehungsweise die erste Staffel ist ja auch schon seit über einem Jahr abgedreht und hat halt nur so lange gebraucht, bis sie jetzt wirklich fertig war.
Also was ich mir so ein bisschen erhoffe, ist, dass die Serie sich ein bisschen mehr konsolidiert in der zweiten Staffel im Sinne von Snowpiercer hatte eine extrem wechselhafte Entstehungsgeschichte und es brauchte den kompletten Neudreh der Pilotfolge und den Wechsel des Showrunners, bis die Serie so zu sich gekommen ist. Und manchmal hatte ich das Gefühl, als ich sie jetzt geschaut habe, dass deswegen vielleicht viele lose Fäden vorhanden sind von innerhalb der Story von Andeutungen, die in der ersten Staffel gar nicht mehr aufgenommen werden. Und meine Hoffnung ist, dass sich das in der zweiten Staffel vielleicht ändert. Ich mache mir nicht so viele Hoffnungen, was die Charakterisierung angeht, wenn das Team dahinter gleich bleibt. Aber einfach, dass es vielleicht ein bisschen kompakter ist, dass sie jetzt diesen Krimi-Plot hinter sich haben und so weiter. Wenn ihr, liebe Hörer, einen Artikel dazu lesen wollt, wie die Serie entstanden ist, dann schaut in die Shownotes, da habe ich euch einen verlinkt. Max, Hendrik, was erwartet ihr denn von der zweiten Staffel oder was sollte die Serie vielleicht sogar besser machen?
Also ich hoffe jetzt auch, dass die Macher vielleicht einen ähnlichen Prozess durchlaufen sind wie die Serie, dass sie sich, glaube ich, über ihre Instrumente vielleicht einfach ein bisschen klarer werden, also dass sie mehr mit dem umgehen können, was das Konzept hergibt. Dass sie jetzt ein bisschen Ballast abgeworfen haben, dass dann vielleicht die Ideen, die aus dem ersten Piloten eingeflossen sind, dass die jetzt vielleicht dann irgendwie so ein bisschen ausgespült sind inzwischen. Das finde ich ja bei Layton total spannend irgendwie, dass der dann doch irgendwie zwischendurch wirkt wie die Figur, die in den Piloten vorkommen sollte und dann aber wieder komplett anders ist in der nächsten Szene. Du hast ja, nachdem er aus diesem Schrank rausgekommen ist, hast du ja irgendwie das Gefühl, er ist dann so ein Gerion Rath aus Babylon Berlin, der irgendwie unter Drogeneinfluss dann seine Ermittlungen durchführt und plötzlich ist er dann wieder der kompetente Rebellenanführer. Also ich kann mir vorstellen, dass die Charaktere dann einfach ein bisschen klarer werden, wenn jetzt ein bisschen mehr Zeit vergangen ist. Aber ich glaube auch, dass die Macher sich selber unklar waren, wie sie jetzt an die Serie rangehen. Aber ich glaube, so richtig große Hoffnung mache ich mir da auch nicht.
Ja. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass die Macher jetzt nicht auf die Kritik aus der ersten Staffel heraus agieren können, weil es halt ja schon fertig ist, die zweite Staffel. Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe trotzdem, würde mir wünschen, dass die Serie noch mit ein paar mehr Genres experimentiert, wenn das Konzept der Serie gewesen wäre, dass sie sagen, am Anfang machen wir einen Krimi-Plot und dann versuchen wir noch ein bisschen Action und Courtroom-Drama. Also das Ganze immer an diesem einen Konzept mit dem Zug so verschiedene Genres zu erforschen, fände ich ganz spannend, glaube ich. Dieses ganze Gesellschaftskonstrukt spielt eigentlich jetzt ja keine Rolle, weil jetzt ist der Zug vereint und muss vereint gegen einen anderen Zug sich beweisen. Ich finde es trotzdem spannend und werde die zweite Staffel auch gucken, weil ich wissen möchte, ist Mr. Wilford jetzt da und ich möchte endlich eine Antwort haben, warum dieser eine Typ aus der Schublade plötzlich Mandarin gesprochen hat. Also allein für diese Auflösung möchte ich die zweite Staffel gucken.
Ich möchte die zweite Staffel auf jeden Fall auch gucken, hauptsächlich weil es zu wenig Zugserien gibt auf der Welt und ich Mord im Orient Express schon sehr oft gesehen habe und auch verschiedene Verfilmungen und irgendwann ist gut. Ich würde sagen, richtig stark empfehlen kann ich dir jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Serie, die man auch nebenbei schauen kann, was ich sehr angenehm finde. Also ja. Ich fühle mich nicht komplett meiner Lebenszeit beraubt, obwohl das Ende vielleicht von mir eine extreme Reaktion hervorgerufen hat.
Es ist halt nicht die Blockbuster-Serie geworden, als sie angekündigt war oder die erhofft war von den Fans, aber es ist trotzdem noch eine wirklich unterhaltsame Sci-Fi-Serie, die man so nebenbei weggucken kann, die auch beim Sender Sci-Fi laufen könnte.
Also ich glaube, das Potenzial gibt noch viel mehr her, auf jeden Fall. Und vielleicht kommt da noch mehr, je langlebiger die Serie ist am Ende. Wer weiß, wie viele andere Supply Trains es noch gibt, Big und Small Analysis und was weiß ich. da geht ja sicher noch was. Also das Potenzial ist da für mehr. Die erste Staffel hat es meiner Meinung nach nicht ausgeschöpft und eher noch die Stärken des Films im Vergleich gezeigt. Aber es geht besser und im Moment bin ich noch guter Hoffnung, dass die Alexandra in der ersten Folge der zweiten Staffel einfach überrollt wird und dann ist gut damit.
Die Tür geht wieder zu, während sie drinstehen.
Genau. So, wenn ihr Science-Fiction-Fans seid, liebe Hörer da draußen, dann kann ich euch noch weitere Streamgestöber-Folgen empfehlen. Und zwar gibt es einen wirklich in der Länge epischen und sicherlich auch in der Handlung und in der Erzählung und in der Diskussion epischen Podcast über die dritte und finale Staffel von Dark bei Netflix, bei dem auch der Max zugegen war, nicht wahr?
Ja, das ist der komplexeste Podcast, den wir hier aufgenommen haben.
Genau, absolut nur für Leute geeignet, die auch die Staffel gesehen haben, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Weil wir erklären alles. Wir erklären alles, die komplette Serie, was hat alles zu bedeuten, wer ist mit wem verwandt, also danach seid ihr erleuchtet.
So, lasst euch erleuchten von der Streamgestöber XXL-Ausgabe zu Dark. Ihr könnt auch, wenn ihr noch weitere Serien-Highlights sucht, unseren Podcast hören über die 20 besten Serien zum Halbjahr 2020. Und wir haben auch, falls ihr auch gerne im Weltraum unterwegs seid, nicht nur in Zügen, eine Folge zur Star-Wars-Serie The Mandalorian aufgenommen, die ich euch auch empfehlen kann. Max, Hendrik, wo seid ihr in den sozialen Medien zu finden?
Ich
lasse dir den Vortritt. Okay.
Ich bin bei Twitter unterwegs als Hokkaido-Kürbis, also wie das Gemüse. Und bei Moviepilot schreibe ich unter meinem Klarnamen Hendrik Busch.
Und mich könnt ihr bei Instagram und Twitter kontaktieren und finden unter Wieselmax. Und bei Moviepilot könnt ihr entweder meinen Klarnamen Max Wieseler oder auch Wieselmax eingeben. Da findet ihr mich auch und ganz viele tolle Artikel.
Ja, ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferlein mit Doppel-F, weil ich immer Züge begaffe, während ich am Bahnsteig stehe. Und bei Moviepilot als The Gaffer oder einfach Jenny Jacke, da findet ihr mich auch. Und wie gesagt, wir haben auch schon einige Artikel zu Snowpiercer geschrieben und ein paar davon findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Fans dieses Podcasts bedanken, denn ohne euch wäre Streamgestöber wirklich nicht machbar und wäre ja auch langweilig, wenn man so einfach in ein Vakuum hinein redet, 2 Stunden über Dark. Ja. Dafür braucht man schon die Fans. Vielen Dank, dass ihr unserem Podcast treu bleibt. Wenn ihr ihn unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Ihr könnt bei Apple Podcasts nämlich Bewertungen und Kommentare hinterlassen und das hilft uns dann wiederum im Ranking, wenn jetzt Leute zum Beispiel nach Serien oder Filmpodcasts suchen in ihren Apps. Je besser die Bewertungen sind und je mehr es davon gibt, desto einfacher ist es, dass wir da von anderen Leuten gefunden werden. Und wir freuen uns natürlich auch persönlich, wenn ihr uns Feedback gebt in solchen Kommentaren. Wir lesen das. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns Feedback per E-Mails schickt. Die Details dazu findet ihr auch am Ende dieses Podcasts oder in den Shownotes. Und wir freuen uns generell, wenn wir von euch hören. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund, passt auf euch auf und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.